Ich habe beobachtet, dass von den Leuten, die über die Jahrzehnte auf diese Single-Freizeit kamen und dann in eine Ehe mündeten, dass nur 20% der Leute ihren Partner in der direkten Freizeit kennengelernt haben. 80% ging wieder zurück in das alte Netzwerk und plötzlich griff es. Und das Geheimnis lege ich euch heute Nachmittag vor. Zunächst etwas Banales und auch Persönliches. Wie beginnt man eine Beziehung? Ich habe es mal in 7 Phasen eingeteilt. Das ist das ABC. Ihr werdet gleich merken, warum ich dieses ABC nehme, weil es nicht mehr selbstverständlich ist. Die erste Phase ist, man wird aufmerksam gemacht, dass da jemand ist. In der Gruppe, in der Nachbarschaft, im Betrieb oder wo auch immer. Das braucht man manchmal. Mein Freund und ich, wir gingen in eine evangelisch-lutherische Kirche und dort waren so ungefähr 80 junge Leute in der Jugendgruppe. Und dann wusste mein Freund eines Tages mir zu sagen, es gibt da ein Mädchen, das mag dich. Das war mir noch nicht aufgefallen. Ich brauchte diese Info. Ihr könnt in etwa euch vorstellen, weil meine Frage war, wer? Er sagt, das musst du selber rauskriegen. Ihr könnt euch vorstellen, die nächsten Freitagabende galten nicht mehr dem Thema so sehr. Ich ging da die Mädchens durch. Könnte die sein? Nee, da kommst du nie ran. Könnte die sein? Ja. Die? Oh, bloß nicht. Und so weiter. Wie man ist, ich war damals 17 Jahre alt. Mein Freund hatte schon ein Mädchen. Also ich war offen. Letztendlich habe ich es nicht rausgekriegt. Ich habe meinem Freund ein 50er gegeben. Das war für einen Studierenden recht viel. Und dann hat er rausgerückt und ich sage, bevor ich dir den gebe, ist die Quelle sicher? Ja. Ich weiß es von ihrer Schwester. Okay. Geld gegeben, Namen gekriegt. Dann kam die zweite Phase. Ich suchte die Nähe. Ist doch schön, wenn man weiß, da ist jemand, diese Person findet dich sympathisch. Also mit 17 hat man ja noch mit spätpubertären Selbstannahmegefühlen zu kämpfen. Und da ist jetzt jemand, der mich mag. Wie schön. Jetzt will ich das natürlich nicht kaputt machen. Die zweite Phase, ich suchte ihre Nähe. Ich fing an, sie zu beobachten. Wie tickt die? Weil das war eine, wo ich dachte, da komme ich nie ran. Und wenn ich das vermasse, könnt ihr euch vorstellen. Also habe ich gemerkt, nach dem Jugendtreff gab es so einen Kickerraum. Und sie und ihre Schwester konnten sehr gut Kicker, ich nicht, mein Freund auch nicht. Also gingen wir in die Kneipe und übten ein halbes Jahr. Wenn man ein Ziel erreichen will, muss man sorgsam sein. Zum Glück gab es dann die Möglichkeit, wir haben da viel Geld reingesteckt, aber wir wurden immer besser. Und die verloren, mussten dann zahlen. Und dann, als wir die so alle abgeräumt hatten, dachten wir, jetzt sind wir bereit. Und dann kam jener Freitagabend, wo ich es wagte, ihre Schwester zu fragen, wollen wir mal nach der Jugend kickern? Und sie hat dann ihrer anderen Schwester Bescheid gesagt, die mich sympathisch fand. Und dann habe ich meinem Freund noch gesagt, Kalle, wir verlieren. Ja, wieso haben wir so lange trainiert? Ich sage, begreifst du nicht? Ich will Revanche. Also man sucht Nähe. Und so sucht man dann den Kontakt. Das habe ich mit dieser Maßnahme dann geschafft. Und dazu braucht es dann mehr. Man müsste sich dann auch verabreden. Und ich habe noch rausgekriegt, dass sie mit ihrer Schwester gerne Fahrradtouren macht. Und dann habe ich Folgendes organisiert. Ich wusste auch, man muss sicher erkundigen, dass sie in einem Reitverein ist. Und dann habe ich gefragt nach einem Kickerspiel, das sie wieder knapp gewonnen haben. Da war die Laune gut. Ich würde dich gern mal zu einer Fahrradtour einladen, hat sie ja gesagt. Das lief so sensibel, weil ich 17, sie 14. Immer noch heute meine Frau. Das ist aber ganz nur, um die Story gleich abzuschließen. Ich habe dann sind wir losgefahren, 5 Kilometer bei einem Bauern angekommen. Sie wusste nicht, wohin es geht. Da standen 2 gesattelte Pferde. Claro. Man muss ja nicht immer nur zum Essen einladen. Das ist ja hinlänglich bekannt, aber sie hat gemerkt, ich habe mich für sie interessiert und ich habe was rausgefunden und habe mich investiert. Auf jeden Fall, an dem Nachmittag habe ich schwer gepunktet und dann kam es zu der 4. Phase, man redete mehr. Damals war ja noch analoger Telefonanschluss. Ich saß da am Telefon bis zu 2 Stunden zum Ärger meines Vaters, meiner Mutter und meines Bruders. Wie lange noch? Ja, gleich fertig. Es ist erstaunlich, diese 4. Phase ist so wichtig. Reden, 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 reden. Weil durch dieses Reden lernt man sich kennen, hört die Meinung und so weiter. Und was ich dann gemerkt habe bei mir, die Anspannung ging zurück, je länger wir gesprochen haben. Weil durch positive Reaktionen auf Dinge, die ich so und so sehe, dachte ich, ah, klasse, keine Baustelle. Und so hat man sich so weiter nach vorne gearbeitet und je weiter das Fundament der Beziehung wuchs, je lockerer war das Gespräch und dann entwickelte sich in der 5. Phase zunehmend Vertrauen und die Inhalte wurden persönlicher. In der 6. Phase kam dann der Schritt der inneren Verbindung, dass man sie ausspricht. Ich habe wieder zum Fahrradfahren eingeladen. Wir wollten eigentlich schwimmen gehen im Freibad, aber es nieselte. Es war kühler als angedacht und so haben wir uns für einen Spaziergang mit Regenschirm entschieden. Ich hatte den schon mit dabei, weil ich hatte schon mich erkundigt, es könnte regnen. Und dann denkt man ja vor, Regenschirm dabei, nicht den ganz großen, so dass man enger zusammen unter einen. Ja, Leute, wofür haben wir denn einen Verstand? Auch unser Gott verlangt, dass wir ihn nicht nur von ganzem Herzen lieben, sondern auch von ganzem, ja, nachdenken. Und dann habe ich gewagt, nach diesem Spaziergang sie zu fragen, willst du meine Freundin sein? Das heißt, das, was da an Beziehungsaufbau vorweg lief, konnte jetzt nach ungefähr 3,5 Monaten sachte, 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 konnte man das wagen auszusprechen, weil die Stimmungslage, auch wenn das Thema noch nicht behandelt war, hat sich in diese positive Richtung verschoben. Und dann hat sie ja gesagt. Die 7. Phase war, wir machten das, was wir da zusammen machten, ganz ohne Kuss, mit Händchen halten jetzt und so weiter, publik in dem Jugendtreff. Und es hieß bald in der ganzen Jugendgruppe, die Sigi und der Ingolf gehen miteinander. Sowas gibt es auch in der Beziehung zum Heiligen Geist, wandelt mit dem Heiligen Geist. Die gehen miteinander. Was übrigens sehr schwer ist, einen Menschen aus dieser ruppigen Gesellschaft, der Christ wird, in eine Beziehung zu bringen, wegen, wie wir gleich betrachten, so vielen Aktionen der Beziehungsbeschädigung. Das war jetzt schnell Durchlauf, kurz Durchlauf, das wollte ich loswerden. Und noch was wollte ich loswerden. Ja, ich werde hier in einer guten halben Stunde meinen Laptop packen und abreisen. Wer also unbedingt noch eine CD will, sollte da jetzt schnell hinlaufen, nachher geht's nicht mehr. Die Chancen eines gereinigten Herzens möchte ich mit euch bedenken. denn die Bibel sagt über das Herz sehr viel. Wenn man Kapitalisten fragt, was sie denn am meisten absichern und behüten, ganz unterschiedlich, einige sprechen von Rente, von dem älteren Semester 40 plus, die anderen von ihrem neuen Auto und irgendwelche Anschaffungen oder die Rolex und so weiter. Aber die Bibel spricht von was ganz anderem. Mehr als alles, was man sonst eben auf dieser Erde bewahrt, behüte dein Herz. Also pass auf den Zustand deines Herzens auf. Nun ist hier nicht der biologische Viertakter gemeint, sondern der Sitz unserer Persönlichkeit. Das, was dich ausmacht. Denn in ihm, also in dem Herzen, entspringt die Quelle des Lebens. Dort sind die Kräfte des Lebens, die dich erfassen können. Und die Bibel sagt nun über das Herz, damit wir auch wissen, was wir da behüten sollen, eine ganze Menge. Denn, das ist die schlechte Nachricht, das Herz kann tatsächlich verhärten, sogar verstockt werden. Die Bibelstellen schauen wir uns jetzt nicht alle an. In Jeremia 17,9 wird auch hingewiesen, dass der Zustand unseres Herzens eigentlich im Prinzip etwas krankhaft ist. Es ist nämlich in der Lage, trügerisch zu sein und zu wirken. Trügerisch ist das Herz des Menschen mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Was uns sozusagen dann limitiert. Also für mich ist die Bibel auch so eine Art Handbuch für das Leben, so wie, was habe ich letztens bestellt? Ach, für die eine Tochter ein Babyfon mit Kamera und so weiter. Ne? So ein Handbuch. Gut, verschiedene Sprachen, aber wenn man danach geht, dann funktioniert das Ding. Wenn nicht, dann nicht. Da musste man mit einer Büroklammer unten ein ganz verstecktes kleines Löchlein einmal reinhalten, damit den Kontakt mit dem Bildschirm hinkriegt. Das hätte ich rein von der äußeren Betrachtung nicht hingekriegt. Bibellesen ist immens wichtig, wenn man ein gutes Leben auf dieser Erde haben will. Denn da sind ja Quellen des Lebens in unserem Herzen zu finden. Und jetzt greifen wir über das Herz ab. Also das Herz ist trügerisch. Es gibt ja so in den esoterisch angehauchten Soaps, ich bin da nicht so gut, ich habe nicht so viel Zeit zum Fernsehen gucken, aber ich erinnere mich, da ist irgend so ein Doktor auf der indischen Insel und da kommen die ganzen ausgebrannten reichen Witwen hin oder Geschiedenen und er ist ja der Seelendoktor. Jemand weiß vielleicht auch den Titel. Und da kommt dann immer wieder so vor, hör auf dein Herz, hör auf dein Herz. Die Bibel sagt dazu was komplett anderes. Wer auf sein Herz hört, ist ein Narr. Was für Pole. Warum? Eben deswegen, weil das Herz der Geld liebt. Kann man ja ganz schnell erahnen, was da sich auftut. Prahlerisch. Das heißt, er braucht eigentlich einen Partner, der ihn anhimmelt. Das ist nicht auf Augenhöhe, diese Beziehung. Hochmütig. Denkt wunders, wer er ist. Viel Luft, wenig Substanz. Lästerer. Ich meine, wir haben ja im Bereich der Lästerer wirklich Lehrer. Wenn ich nur an den Mario Barth denke, der vor ein paar Jahren da die Berliner Olympiastadion vollpackte und 2 Stunden gelästert hat. Das hat mich genervt. Dort kriegt man Unterricht. Weiß nicht, ich habe das nicht gesehen, aber ich habe es mir sagen lassen, 3/4 seiner Zeit war unter der Gürtellinie thematisiert. Das ist so schwach. Den Eltern ungehorsam. Wir haben einen Prozess, ja, wird jetzt schon immer gestöhnt, letzte Generation und so weiter. Und wer soll das alles bezahlen? Und es ist ja auch so, wir haben ja uns gegen das Leben entschieden mit der Auflösungsparagraf 218. Diese 300.000 Abtreibungen, die fehlen uns in der Substanz als Bevölkerung. Wir entvölkern uns selbst. Die Sozialsicherungssysteme, die nach dem Zweiten Weltkrieg bei Null angefangen haben, wird ja immer von der arbeitenden Generation getragen und so weiter und so weiter. Ich kenne Leute, muss jetzt nicht Ross und Reiter und Umstände sagen, die haben mir gesagt, ich habe sowas erlebt. Ich stehe an der Kasse im SB-Laden mit meinen 87 Jahren. Da stehen zwei junge Leute. Wie lange wollen Sie denn noch leben? Euthanasie. Also der Vorschlag, tritt mal ab und verbrauch nicht unsere Gelder. Es wird ruppiger. Auch gegenüber der Generation der Eltern. Unser Gefüge von Familie, von Großfamilie wurde aus immobilientechnischen Teuerungen ja verdiskutiert, aber in Wirklichkeit hat man nicht mehr gelernt, zusammenzustehen, durch dick und dünn unterwegs zu sein. Familie ist ein wunderbarer Verband. Auch nichtchristliche Länder schätzen das noch. Bei den Moslems, weiß ich, ist Familie ganz groß geschrieben, wenn auch mit vielen komischen Werten. Aber wir sind da entfamilisiert. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber so kommt es mir jetzt gerade. Den Eltern ungehorsam bedeutet, ja, solange man noch was kriegt von den Eltern, ist gut. Wenn die Eltern nicht mehr tauglich sind, dann schieben wir sie beiseite. Auch mit den Eltern, wenn sie alt werden und wirklich auch eine Last sind, sollte man sich erinnern, dass auch ich als Baby eine Last war für meine Eltern. Aber diese Gerechtigkeit ist nicht drin im Denken und im Herzen dieser Leute. Undankbar. Da laufen bei mir Storys ab. Ich bin jetzt, weiß nicht, 48 Jahre Pastor und hochaktiv Seelsorger jede Woche, diverse Termine und so. Ich habe mir doch die Geschichten alle angehört. Wenn da so ein selbstverliebter Firmenchef eines kleinen Betriebes nach Hause kommt und da auch noch rumkommandiert, die vier Söhne und die Ehefrau, und die Ehefrau irgendwann nach 30 Ehejahren krampft der Bauch, wenn er nur auf den Hof fährt, weil sie weiß, es kriegt sie wieder Vorwürfe. Der sieht nicht und anerkennt nicht, was man getan und gelebt hat. Unheilig, lieblos, unversöhnlich. Wenn man das nicht praktiziert, was die Bibel sagt, vor Sonnenuntergang echte Konflikte am Tage, abends bereinigen. Es ist einfach unser Herr, der uns das sagt, weil er weiß, Unversöhnlichkeit treibt auch Wurzeln im Herzen und setzt sich fest. Jeder Hobbygärtner weiß, Unkraut, das jung ist, ist leichter rauszureißen als etwas, was sich verwurzelt hat. So, all diese Dinge, unenthaltsam, das möchte man gar nicht zu Ende denken und auslegen. Ich erspare es mir, grausam, furchtbar, da spricht das Wort für sich. Und jetzt kommt das Gute nicht liebend. Also überwiegend negativ drauf, ein Verräter. Es ist furchtbar, wenn man einen Ehemann hat, denn wenn man mit anderen ist, die internen Schwächen der Ehefrau und den Freunden erzählt. Das ist Verrat, das macht man nicht. Unbesonnen, aufgeblasen, und jetzt kommt's, haltet euch fest, das ist nicht die Heidenwelt, die in die Hölle kommt, die mehr das Vergnügen lieben als Gott. Die lieben Gott. Die sagen, dass sie Gott lieben. Aber da gibt es noch etwas darüber. Und das ist eben das Vergnügen. Wie auch immer, mit welchem Hobby, wo auch das sich dann austobt, die eine Form der Gottseligkeit haben. Seligkeit, Seela kommt ja vom Wort Glück. Also die haben ein Gottesglück, das sie sich so zurecht gedacht haben und denken, damit ist Gott zufrieden. Das geht nach dem Schmalspurerkenntnis ihres Bibelwissens so, wenn man einmal zur Kirche geht, Heiligabend am besten, dann muss man auch ungefähr ein Jahr über die Predigt das zu verarbeiten, nachdenken, und hat da so sein ganz eigenes Glück, dass man sich in seiner Gottesbeziehung so zurechtdenkt. Sie haben nur eine Form der Gottseligkeit, die Substanz von dem, was Gott eigentlich wollte, die halten sie nicht ein. Und dazu gehört eben auch Eheordnung. Die denken, Gott ist glücklich, wenn ich da eine Frau flachlege, obwohl ich nicht mit ihr verheiratet bin. Nee, ist er nicht. Du kannst dir das zwar so hindenken. Gott ist Gott der Liebe, lässt 5 gerade sein. Nee, Gott ist Gott der Liebe, deswegen lässt er 5 nicht gerade sein, damit du dich nicht verrennst. Ich hau ja gleich ab, ich darf das. Sexualverkehr vor dem Treuegelöbnis, in guten wie in schlechten Zeiten, ist das Geschenk der Intimität aufzubewahren, denn es braucht Sicherheit, um eine Beziehung aufzunehmen. Und was gibt es Schöneres für einen Mann, okay, das werden viele von euch nicht mehr liefern können, vermute ich, dass er eine Jungfrau heiratet, die das Geschenk der Intimität aufbewahrt hat für den Mann, mit dem sie ihr ganzes Leben teilen will. Keine Gebrauchte, und das kann ich jetzt auch auf den Mann übertragen, kein Gebrauchter. Das ist ein großes Geschenk. Ich will euch hier nicht belasten mit diesen Fakten, aber ich muss den Weg des Lebens deutlich machen. Ich muss deutlich machen, was Herz verhärten kann. Dann, nämlich wenn man alles geschenkt in der Hoffnung, dass man sich bringt, den Weg der Freundschaftsaufbau nicht gegangen ist, die Interessen nicht abgeglichen hat und die Softheit der Erotik überhaupt übersprungen hat, um gleich ins Finale zu kommen. Das alles macht hinterher, wenn die Beziehung brüchig wird und auseinandergeht, traurig. Das ist eine Herzenstraurigkeit. Es ist eine unausgesprochene, aber aktiv gelebte Ablehnung des Nächsten. Du bist mir nicht genug wert, dass ich noch länger mit dir zusammen bin. Und das macht was mit unserem Herzen. Somit fasse ich zusammen: Enttäuschung lassen unser Herz abhärten. Ablehnung tun weh. Und lasst es mich so ausdrücken, stellt euch das Herz vor, Sitz deiner Persönlichkeit. Du bist in deiner Bereitschaft zu vertrauen enttäuscht worden durch Untreue des Nächsten. Und das tut wirklich asig weh. Und damit das nicht nochmal so doll weh tut, fängst du an, dich, das ist ein Reflex, zu schützen. Wie heißt es im Sprichwort? Gebranntes Kind scheut Feuer. Wer sich einmal verbrannt hat, ist vorsichtiger damit. Und wenn du dich in dem tiefen Vertrauen, dich zu verlieben, einmal verbrannt hast, dann ist, wir leben 90% von dem, was wir entscheiden und fühlen, unbewusst. Nur 10% läuft bewusst. Und deswegen, wer kennt sich mit ihm aus, mit unserem Herzen? Gott, schau mal nach, was hat sich da in mir gesammelt? Welche Fähigkeiten, ganz zu lieben, habe ich noch in mir? So schützen wir uns selbst. Und der noch 1, 2, 3 oder 4 Enttäuschungen hinter sich hat, ist quasi dicht, ist nicht mehr nahbar. Türangelgespräch von vorn, es kribbelt nicht mehr. Und das ist wirklich, es ist ein Riesenverlust. Es ist wirklich eine Abnahme der Fähigkeit zu lieben. Und wenn du dann mit einem, ich rede mal aus der Sicht eines Mannes, mit einer wunderschönen, sympathischen Frau ins Gespräch kommst und du wünschst dir eine Beziehung mit ihr und du merkst aber, das geht aber auch nur, wenn ich mich ein bisschen öffne und dann vergehen die Wochen und Monate der Kommunikation, des Beziehungsaufbaus und du öffnest dich so weit maximal. Und du spürst etwas von der Liebe, es kribbelt auch ein bisschen, aber nicht doll genug für die Ehe. Und das liegt nicht daran, dass die Liebe nicht die Kraft hätte, dir ein klares Ja zu schenken für die Ehe. Es liegt an dem Zustand deines Herzens, dass nur ein bestimmtes Maß an Liebe des Nächsten vom Nächsten empfangen kann. Somit bist du an diesem Punkt verhindert oder behindert. Denn die Liebe, die Bibel sagt uns, es wird mit dem Herzen geliebt und mit dem Herzen wird geglaubt. Und mit dieser scharfen, kurz gefassten Innenanalyse möchte ich dich eigentlich zu dem hinschicken, der reparieren kann, der in Ordnung bringen kann. Ich husche noch mal schnell durch. Ich könnte jetzt mit euch die Bausteine durchgehen, die sich in unserem Herzen einsammeln. Ich habe das unterteilt einmal also das ist Schrott, der sich in unserem Herzen lagern kann, in einen Typen, der introvertiert ist und einen, der extrovertiert ist. Es gibt auch Schattierungen dazwischen, dessen bin ich mir bewusst, aber der Introvertierte, er wird immer dazu neigen, sich selbst zu zerstören. Und dann kommt, wenn man abgelehnt wird, weil die Überschrift ist das Ergebnis von Ablehnung. Die Menschen wirken negativ auf dich ein als Person. Sie mobben dich oder lästern über dich oder wie auch immer. Es macht dich minderwertig. Ich rede von der introvertierten Person. Es entsteht Eifersucht und Neid gegenüber anderen, die mehr Glück haben als du. Dann bestrafst du dich selber, Selbstkasteiung, ich bin ein Versager, und versuchst aber trotzdem nur etwas gut sein, und dann wird das perfektionistisch. Und das ist auch wiederum eine Selbstqual, weil ihr kennt die Leute mit Putzzwang, also ein Badezimmer sauber zu machen, ist wirklich anständig und ordentlich. Aber wenn ich etwas, was sauber ist, noch weiter sauber mache, dann ist das Putzfimmel. Die Bibel sagt, sei nicht allzu gerecht, sagt die Bibel. Das heißt, das, was sauber ist, ist jetzt sauber. Da musst du nicht noch gerechter drüber dich hermachen. So gibt es also auch Menschen, die sich selbst mit Perfektion innerlich kasteien. Schüchternheit entsteht natürlich, die Ablehnung macht was mit dir. Wenn du abgelehnt, fühlst du dich selber auch nicht würdig. Dann kommt Selbstanklage, Schuldgefühle bauen sich auf, und das je länger, je mehr. Dann kommt wieder das berühmte Selbstmitleid, keiner mag mich, keiner will mich und so weiter. Dann die Einsamkeit, haben wir ein bisschen angedacht, das Thema. Man zieht sich zurück ins Schneckenhaus, wie kann da Beziehung entstehen? Tagträumerei, das ist Flucht aus dem täglichen Leben, und letztendlich muss ja auch irgendwo ein bisschen Wohlegefühl herkommen, dann kommen sexuelle Fantasien auf Lust bis hin auch zu Perversionshandlungen. Selbsthass, Selbstablehnung, Depression, das heißt traurige Gedanken, eben mit vielen Verzweiflungsideen, Hoffnungslosigkeit, und dann entsteht die Furcht vor Menschen, entsteht Furcht vor Kranken. Wir haben 15 Millionen angsterkrankte Menschen registriert in Deutschland. Und dann gibt es Empfindlichkeiten en masse. Das Ganze wird dann noch ein bisschen, wie ihr seht hier, kompensiert. Der Schmerz der Ablehnung, den man innerlich spürt, kann man kompensieren durch übermäßiges Essen. Ich sage nicht, dass alle, die ein paar Pfunde mehr drauf haben, das tun, sondern wir haben unterschiedliche Verbrennungswerte. Der eine isst so viel und bleibt wie ein Besenstiel schlank, und der andere ist dasselbe. Und also ich bin hier fair, bitte keine Schnellurteile, aber das ist eine Variante. Dann im Bereich der Sexualität, Alkohol, Drogen, Rauchen und so weiter, da kompensiert man, sucht Entspannung. Und dann kommt der extrovertierte Typ, der durch Egoismus, Selbsttäuschung, Verblendung sich recht nach außen hin bei anderen. Er beherrscht gerne und manipuliert Leute, er kann hassen. In seinem Herz ist auch Bereitschaft für Gewalttat, Kritik und Richtkreis. Er ist der Held, er weiß alles. Überlegenheitsgefühle und Stolz. Das, was er in Ablehnung erlebt hat, gibt er jetzt aktiv weiter an die anderen. Kontrollieren, Besitz ergreifen, Unvergebenheit, Groll, Rachegedanken, Misstrauen, Argwohn, Eigensinnigkeit, Unbelehrbarkeit, Wurzel der Bitterkeit, Zorn bis hin zum Jähzorn, Ungehorsam, mangelnde Unterordnung. Der ist auch in der Lage, physische Gewalt zu machen, dieser Mensch. Gleicht aber auch überaus, durch übermäßiges Arbeiten versucht er doch noch zu glänzen, und durch sportlichen Ehrgeiz, des Leibes übrigens ein wenig Nütze, weiß ich alles, aber trotzdem, er versucht irgendwo noch zu glänzen, soziales Engagement und so weiter, da findet man diese Helden dann wieder. In Wirklichkeit brauchen sie zutiefst eine Herzensbehandlung. Ich kann sie euch nicht liefern, aber ich kenne jemanden, der das kann. So schreie ich zu dir, Herr, am Morgen möge dir doch mein Gebet begegnen. Herr, in deiner Frühe wirst du meine Stimme hören. Ja, sagt der Herr, so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit ist. Ich wohne bei dem, der zerschlagen gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten, zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Gott hat einen Blick für beschädigte Herzen. Sei mir gnädig, sagt Paulus. Guck mal, das ist das große Ziel Gottes mit deinem Herzen. Ist das nicht schön? Reinheit, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Disziplin, Vertrauen, Demut, Wahrheitslieben, Gehorsam, Reinheit. Es gibt doch auch gute Dinge. die man für sein Herz sammeln kann. Behüte dein Herz mehr als alles andere. Ich springe rein, ein fröhliches Herz bringt natürlich viel Besserung in deinem ganzen psychosomatischen Haushalt. Und ein niedergeschlagener Geist, der macht dich wirklich schlapp. Die Bestandsaufnahme bei diesen Bausteinen ist ganz wichtig. Welche Bausteine habe ich in meinem Herzen zugelassen? Was ist mir bekannt gekommen, auch wenn ich da schnell durchgehuscht bin? Dann, wenn diese Bestandsaufnahme da ist, rate ich, einen Gebetspartner zu suchen und die Bitte um Vergebung für das, was man im eigenen Leben hat, auszusprechen. Warum? Man hat das ja selber oft getan, aber der Glaube ist einfach zerschlissen. Man hat keinen Glaube, dass Gott das eigene Gebet noch erhört. Und dann braucht man jemanden, der von außen, der noch unverschlissen ist, was deine Situation betrifft, im Glauben für dich einsteht vor Gott. In der Bitte um Vergebung und danach die Bitte um Heilung. Bring mein Herz in Ordnung. Das kann auch schmerzhaft sein. Ich habe viele Tränen gesehen bei diesem dritten Akt. Wenn Gottes guter Geist im Namen Jesu Christi sich lagert, seine Herrlichkeit, die wir nicht sehen, aber spüren können, anfängt unser Herz zu ordnen und Dinge rausnimmt. Das fühlt sich manchmal schmerzhaft an, aber hinterher ist das Gefühl der Erlösung und der Reinheit und der Freude. Und das große Ziel Gottes ist, dass du dein Herz wieder öffnest, denn es gibt Liebe. Und die kann dich voll erfüllen, dass du weißt, der und kein anderer oder die und keine andere, obwohl es noch viele nette und wunderbare Menschen gibt, aber wenn man sich zwei Herzen verbunden haben, die offenen Herzen sind und die Sauberkeit bei Gott erfleht und erbeten haben, dann greift wieder die Liebe. Unser Vater im Himmel, wir sind vor dir. Du hast uns geschaffen und zeigst uns in deinem wunderbaren Vermächtnis, wie wir funktionieren. Und weil du ein persönlicher Gott bist, kennst du die Geschichte von jedem, der hier ist. Und du bist hier, nicht zuzuschauen, sondern zu helfen. Denn du nennst dich selbst der Helfer, der Retter. Der, der aufbaut, der wiederherstellt, das geknickte Rohr nicht abbrechen lässt, sondern heilt, den glimmenden Docht der Liebe wieder entfacht. Du bist ein wunderbarer Gott. Vater, wir kommen zu dir im Namen Jesu Christi und beten, dass du den Himmel öffnest und deinen guten Geist für innere Heilung lagerst auf diese Versammlung. Und ich bin sicher, du hast Werke vorbereitet, die du auch tun willst. Und damit kommen wir zu diesem praktischen Weg. Die Schriftauslegung ist dazu da, bei euch Glaube aufzubauen, dass unser Gott helfen kann. Meine Hand ist nicht zu kurz, sagte er, ich kann dir helfen. Er macht deutlich, ich liebe es, zerbrochene Herzen zu heilen. Ich liebe es, dich aus deiner Unfähigkeit mit ganzem Herzen zu lieben, aus deinem Gefängnis herauszuholen. Dazu ist Jesus gesalbt worden, die Menschen herauszuführen aus dem, was sie zerstört hat. Und du wirst bei der Vergebung den Menschen vergeben müssen, die an dir schuldig geworden sind. Man sagt, jede dritte Frau ist sexuell belästigt worden im Schnitt. Wenn du das weiter mit dir rumschleppst, ohne dass das in Frieden gekommen ist, ohne dass es ausgesprochen worden ist und vor Christus gebracht ist, dann wirst du immer so vor dich hinhumpeln in diesem großen Thema des Lebens auf dieser Erde und der Liebe. Och, ich wünschte, ich könnte noch ein paar Stunden zu euch reden, aber ich muss jetzt los. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich würde gerne etwas Praktisches einleiten und Roland mit seinem Team wird das hier dann fortsetzen. Ich würde gerne konkret dir etwas anbieten. Die Bibel sagt, dass durch die Verkündigung des Wortes Gottes Glaube entsteht. Und wenn du in deinem Herzen Glaube spürst, dass Gott dir an diesem Nachmittag ein Wunder in deinem Herzen schenken möchte, eine Erneuerung der Fähigkeit zu lieben, wieder vertrauen können, Misstrauen loswerden, die alten Bausteine ihm bringen, dann wäre es gut, wenn du diesem Glauben auch eine Tat gibst. Wie kann die aussehen? Ich kriege eine Tat. Du könntest dein Sitzplatz, vor dem du stehst, einfach verlassen und damit auch deutlich machen, ich will nicht weiter so leben, wie ich jetzt lebe, ich brauche Hilfe. Und es sollte dir auch egal sein, was die anderen denken. Was gibt es Schöneres als ein Mensch mit einem geheilten Herzen? Was gibt es Schöneres als einer, der wieder durchweg fröhlich ist, eine Fröhlichkeit, die von innen kommt? Und dann kommst du hier nach vorn. Hier wollen wir vorne mit dir beten. Wir möchten Gott bitten, das vorbereitete Wunder dir zu übertragen. Aber bitten, das musst du. Den inneren Weg gehen, diese 4 Schritte, die ich gezeigt habe, das ist deine Sache. Hier vorne ist ein Gebetsteam, die sind alle zur Schweigepflicht verpflichtet. Keiner wird irgendetwas erzählen. Wenn die Techniker Hintergrundmusik haben, wäre das sehr gut. Hier wird vorne geflüstert und die Dinge kurz mit einer Überschrift, keine langen Storys, Überscheidung oder irgendetwas, sondern nur Überschriften sagen, das sind meine Bausteine, komm, bete mit mir. Diese Leute machen das freiwillig, ohne Bezahlung und möchten dir ein Segen sein. Und wenn ich an deiner Stelle wäre, der so eine Hilfe von Gott braucht, ich würde hier nach vorne gehen und mir diese Gnade holen. So, bitteschön. Ohne Menschenfurcht, denn wer Menschen fürchtet, kommt zu Fall. Hol dir deine Hilfe.